Stellen Sie sich den Morgennebel vor, der sich langsam über den französischen Feldern im Herbst 1099 verzog. Aus den Hügeln der Champagne tauchten Silhouetten auf. Zunächst einige wenige Reiter, dann Dutzende, Hunderte, Tausende. Ritter in Kettenhemden, Bauern mit Knüppeln, Frauen mit Kindern auf dem Arm. Sie alle trugen ein gemeinsames Symbol, das Rote Kreuz, an ihre Schultern genäht. Diese Prozession erstreckte sich über Kilometer und die Luft erfüllte sich mit einer ungewöhnlichen Mischung aus lateinischen Gebeten und Volksliedern, dem Knarren von Wagen und dem Klappern von Hufen. Die Zeugen dieses seltsamen Schauspiels konnten sich nicht vorstellen, dass sie den Beginn eines der dramatischsten Phänomene der Weltgeschichte beobachteten. Fast zwei Jahrhunderte lang rollten ähnliche Armeen durch Europa und den Nahen Osten und verwandelten die stille mittelalterliche Wirklichkeit in ein Theater heiliger Kriege. Die Kreuzzüge wurden zu mehr als nur religiösen Konflikten. Sie verwandelten sich in einen Zusammenstoß der Zivilisationen, der das Antlitz sowohl Europas als auch des Nahen Ostens für immer veränderte. Die Welt am Vorabend der Kreuzzüge. Das Europa des 11. Jahrhunderts glich einem riesigen Flickenteppich aus Feudalherrschaften, wo die Macht zwischen unzähligen Herren, Grafen und Herzögen aufgeteilt war. Stellen Sie sich die mittelalterliche Landschaft vor. Mächtige Burgen ragten über terrassierte Felder hinweg, wo Bauern das Land unter dem Schutz ihrer Lehnsherren bearbeiteten, während schmale Straßen isolierte Gemeinden verbanden, in denen das Leben nach dem Rhythmus der Kirchenglocken verlief. Im Zentrum dieser Welt stand die katholische Kirche, die einzige einigende Kraft im zersplitterten Europa. Klöster dienten nicht nur als Zentren des geistlichen Lebens, sondern auch als Brennpunkte von Bildung, Medizin und Landwirtschaft. In den Skriptorien kopierten Mönche bei Kerzenschein antike Manuskripte, während ihre Brüder auf den Feldern neue Anbaumethoden entwickelten oder in primitiven Apotheken Kräutermedizin herstellten. Die Gesellschaft war streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze standen die Könige und Kaiser, deren tatsächliche Macht jedoch oft auf ihr direktes Territorium beschränkt war. Darunter befand sich die Kriegerschicht, jene gepanzerten Reiter, die später als Ritter bekannt werden sollten. Diese Männer lebten in einem ständigen Spannungsfeld zwischen christlichen Idealen und der brutalen Realität des Krieges. Ihre Burgen, zunächst einfache Holz- und Erdekonstruktionen, verwandelten sich allmählich in die steinernen Festungen, die heute noch die europäische Landschaft prägen. Doch während Europa in seiner feudalen Struktur gefangen war, erlebte die östliche Hälfte der einst mächtigen römischen Welt eine ganz andere Realität. Das Byzantinische Reich mit seiner prachtvollen Hauptstadt Konstantinopel bewahrte noch immer die Erinnerung an die Größe Roms. Stellen Sie sich die Hagia Sophia vor, deren goldene Kuppel über dem Bosporus strahlte, während in den Straßen der Stadt Griechisch, Lateinisch, Armenisch und Arabisch zu hören waren. Kaiser Alexios I. Komnenos, der im Jahr 1981 den byzantinischen Thron bestiegen hatte, sah sich jedoch einer existenziellen Bedrohung gegenüber. Die seldschukischen Türken, nomadische Krieger aus Zentralasien, die zum sunnitischen Islam konvertiert waren, hatten weite Teile Anatoliens erobert, des Herzstücks des byzantinischen Reiches. Die katastrophale Niederlage bei Manzikert im Jahr 1070 hatte nicht nur eine Armee vernichtet, sondern auch Kaiser Romanos IV in Gefangenschaft geführt und das Reich an den Rand des Abgrundes gebracht. Währenddessen war die islamische Welt selbst von Spaltungen zerrissen. Das schiitische Fatimidenkalifat in Kairo kontrollierte Ägypten und Teile der Levante, während die sunnitischen Seldschuken von ihren Zentren in Isfahan und Bagdad aus herrschten. Zwischen diesen Mächten entstanden ständig neue Konflikte, die das Gleichgewicht im Nahen Osten destabilisierten. Die Atmosphäre in Jerusalem selbst war zu dieser Zeit relativ friedlich. Muslimische Herrscher gestatteten christlichen Pilgern weiterhin den Zugang zu den heiligen Stätten, obwohl sie Steuern und gelegentliche Schikanen erdulden mussten. Pilgerfahrten ins Heilige Land waren zu einem wichtigen Bestandteil der christlichen Frömmigkeit geworden. Wohlhabende Adlige und einfache Gläubige gleichermaßen unternahmen die beschwerliche Reise nach Jerusalem, um ihre Sünden zu sühnen oder göttliche Gnade zu erlangen. Die Berichte dieser Pilger, die nach Europa zurückkehrten, prägten das Bild des Heiligen Landes in den Köpfen der Christen. Sie erzählten von der Schönheit der heiligen Stätten, aber auch von den Schwierigkeiten der Reise und gelegentlichen Übergriffen. Diese Geschichten schufen allmählich eine Atmosphäre, in der die Idee einer bewaffneten Pilgerfahrt an Boden gewinnen konnte. Gleichzeitig entwickelte sich in Europa eine neue Form der Frömmigkeit, die Gewalt und Religion miteinander verband. Die Gottesfriedensbewegung versuchte zwar, die ständigen Fehden der Adligen zu begrenzen, schuf aber paradoxerweise auch die Vorstellung, dass Gewalt für heilige Zwecke gerechtfertigt sein könnte. Mönche predigten, dass Krieger ihre Schwerter in den Dienst Gottes stellen sollten, während gleichzeitig die Reconquista in Spanien das Modell eines heiligen Krieges gegen die Ungläubigen lieferte. Als das Jahr 1095 anbrach, waren alle Zutaten für eine dramatische Wende vorhanden. Ein bedrängtes Byzanz, das um Hilfe bat, ein kriegerischer europäischer Adel auf der Suche nach Erlösung und eine Kirche, die bereit war, beide Bedürfnisse zu einem explosiven Gemisch zu vereinen. Urbans zweiter Aufruf und Europas Mobilisierung. Der Nebel hing schwer über den Hügeln der Auvergne an jenem verhängnisvollen Novembermorgen 1195, als eine Versammlung zusammentrat, die das Schicksal zweier Kontinente besiegeln sollte. Augenzeugen berichteten von einer außergewöhnlichen Szenerie. Auf den schlammigen Straßen nach Clermont bewegten sich endlose Prozessionen. Kardinäle in scharlachroten Gewändern ritten neben gepanzerten Baronen, während Mönche in groben Kutten Seite an Seite mit Kaufleuten marschierten, deren Taschen vom Klirren der Silbermünzen erfüllt waren. Die kleine französische Stadt Clermont war völlig überfordert von diesem Ansturm. Jede Herberge, jedes Kloster, jeder Stall war bis zum Bersten gefüllt. In den engen Gassen drängten sich Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, vom mächtigen Grafen bis zum bettelnden Pilger. Das Durcheinander der Sprachen war betäubend. Lateinische Gebete der Kleriker vermischten sich mit dem derben Französisch der Soldaten und den melodischen Dialekten aus der Provence und der Normandie. Papst Urban II., ein Mann von außergewöhnlicher Präsenz und scharfem politischem Verstand, hatte diesen Moment jahrelang vorbereitet. Geboren als Odo von Châtillon in eine burgundische Adelsfamilie, verstand er die Seele der französischen Ritterschaft wie kein anderer Kirchenmann seiner Zeit. Seine Augen, so berichteten Zeitgenossen, brannten mit einer Intensität, die jeden Zuhörer in ihren Bann zog. Am 27. November war die Menschenmenge so angewachsen, dass keine Kathedrale sie hätte fassen können. Auf einem Feld vor den Stadtmauern entstand eine improvisierte Arena. Können Sie sich das Schauspiel vorstellen? Tausende von Menschen, deren Atem Dampfwolken in die kalte Luft zeichnete, das Klirren von Kettenrüstungen, das Schnauben von Pferden und das ständige Murmeln von Gebeten, während alle Blicke auf eine einfache Holzkanzel gerichtet waren? Als Urban zu sprechen begann, senkte sich eine unheimliche Stille über die Versammlung. Seine Stimme, geschult durch Jahre der Predigt, trug weit über die Menge hinweg. Mit der Kunstfertigkeit eines Meisters der Rhetorik malte er ein Bild des Schreckens. Byzantinische Christen, die unter fremder Herrschaft litten, heilige Stätten, die geschändet wurden, christliche Pilger, die auf dem Weg nach Jerusalem Qualen erduldeten. Dann kam der entscheidende Moment. Urbans Stimme schwoll an, als er seine Vision einer bewaffneten Pilgerfahrt enthüllte. Christus selbst wird euer Anführer sein. Srenje donnerte er über das Feld. Die Reaktion war explosiv. Ein Schrei von Deus vult, Deus vult erhob sich von tausenden von Kehlen, so kraftvoll, dass er noch in den entferntesten Winkeln von Clermont zu hören war. Die Wirkung dieser Worte war verheerend im besten Sinne. Männer, die ihr Leben lang zwischen christlichen Idealen und der brutalen Realität des Krieges gerissen waren, sahen plötzlich einen Weg zur Erlösung. Urban bot ihnen etwas Unwiderstehliches, vollständigen Ablass aller Sünden für jene, die das Kreuz nahmen. In einer Zeit, in der die Furcht vor dem Fegefeuer die Nächte der Menschen mit Albträumen füllte, war dies ein Geschenk von unermesslichem Wert. Picture the chaos that erupted after Urban's speech. Men tore strips from their cloaks to fashion crude crosses, sewing them onto their garments with trembling fingers. Adolf von Altena, ein mächtiger Rheinländer, soll seine kostbaren Handschuhe in Fetzen gerissen haben, um daraus ein Kreuz zu formen. Überall entstanden improvisierte Beichtstühle, als Priester von Büßern überwältigt wurden, die ihre Seelen reinigen wollten, bevor sie die heilige Reise antraten. Die Nachricht von Clermont verbreitete sich durch Europa wie ein Lauffeuer. Wanderprediger durchzogen die Lande, manche autorisiert, andere selbst ernannt. Peter von Amiens, ein charismatischer Eremit mit brennenden Augen und magnetischer Ausstrahlung, wurde zur Symbolfigur dieser Bewegung. Seine Predigten in der Volkssprache erreichten auch die einfachsten Bauern, die plötzlich träumten, Seite an Seite mit Königen ins heilige Land zu ziehen. Doch die Motive waren so vielfältig wie die Menschen selbst. Frankreich litt unter Überbevölkerung, und für viele verarmte Bauern schien der Kreuzzug ein Tor zu einem besseren Leben. Jüngere Söhne des Adels, die nach dem Erbrecht leer ausgingen, witterten die Chance auf eigene Territorien im fernen Osten. Kaufleute sahen bereits die goldenen Möglichkeiten des Handels mit dem reichen Byzanz vor sich. Europa erwachte aus seinem mittelalterlichen Schlummer. In den Schmieden hämmerten Handwerker Tag und Nacht an Schwertern und Rüstungen. Bauern verkauften ihr Land, um sich eine Ausrüstung leisten zu können. Frauen sammelten Vorräte und nähten Banner. Eine ganze Zivilisation bereitete sich darauf vor, in die Fußstapfen Christi zu treten, mit allen Hoffnungen, Träumen und verhängnisvollen Illusionen, die diese heilige Reise mit sich bringen würde. Peters des Eremiten Volkskreuzzug. Der Frühling 1996 erwachte über einem Europa, das von religiöser Ekstase ergriffen war. Doch während die großen Fürsten noch ihre Truppen sammelten und ihre Kriegskassen füllten, setzte sich bereits eine chaotische Vorhut in Bewegung. An der Spitze dieser ungewöhnlichen Expedition stand eine Gestalt, die aussah, als wäre sie direkt aus der Offenbarung des Johannes entsprungen. Peter von Amiens, den die Menschen ehrfürchtig den Eremiten nannten. Stellen Sie sich diesen außergewöhnlichen Mann vor, klein von Statur, aber mit Augen, die wie Kohlen in seinem asketischen Gesicht brannten. Sein ungepflegter Bart reichte bis zur Brust. Seine Füße waren nackt und von zahllosen Pilgerreisen zerschunden. Er ritt auf einem Esel, der fast so berühmt wurde wie sein Reiter, während hinter ihm ein Strom von Menschen folgte, der alle Vorstellungen sprengte. Die Zusammensetzung dieser Armee war so bunt wie erschreckend. Da marschierten deutsche Bauern neben französischen Handwerkern, ihre Gesichter gezeichnet von Jahren harter Arbeit und plötzlich erleuchtet von himmlischen Visionen. Frauen trugen ihre Säuglinge auf dem Arm, während Greise sich auf selbstgeschnitzte Stöcke stützten. Ihre Waffen waren eher Werkzeuge des Alltags, Sensen, Äxte, Dreschflegel und grob geschmiedete Messer. Peters magnetische Ausstrahlung war legendär. Zeitzeugen berichteten, dass Menschen die Haare seines Esels als Reliquien sammelten und dass seine Worte selbst die verstocktesten Herzen zu Tränen rührten. Christus ruft euch. Bedibi stans saec gesas, predigte er in einem Gemisch aus Latein und Volkssprache. Das himmlische Jerusalem wartet auf die Armen im Geiste. Seine Anhänger sahen in ihm nicht nur einen Prediger, sondern einen Propheten, der sie direkt ins Paradies führen würde. Parallel zu Peter sammelte sich um Walter Sansavoir einen verarmten französischen Ritter, eine weitere Gruppe von Enthusiasten. Walter, dessen Beiname der Habenichts seine verzweifelte Lage verdeutlichte, sah im Kreuzzug seine letzte Chance auf Ruhm und Reichtum. Seine Truppe war militärisch besser organisiert als Peters Haufen, aber immer noch weit entfernt von einer echten Armee. Der Marsch dieser improvisierten Heerscharen durch Europa gestaltete sich als Katastrophe. In Ungarn, wo König Koloman ursprünglich bereit gewesen war, Pilger durchziehen zu lassen, eskalierten kleinere Konflikte zu blutigen Zusammenstößen. Die ungarischen Soldaten, trainiert und gut ausgerüstet, machten kurzen Prozess mit den undisziplinierten Banden. Tausende von Peters Anhängern fanden bereits hier ihr Ende, weit entfernt vom verheißenen Heiligen Land. Doch das Schrecklichste sollte erst kommen. Im Rheinland und in anderen deutschen Gebieten entlud sich die aufgestaute religiöse Spannung in einer Welle der Gewalt gegen die jüdischen Gemeinden. Banden von selbsternannten Kreuzfahrern, angeführt von Fanatikern wie Emicho von Flonheim, zogen durch die Städte mit einem perversen Gedankengang. Warum sollten sie die Feinde Christi im fernen Jerusalem bekämpfen, wenn sie direkt vor ihrer Haustür lebten? Die jüdischen Gemeinden von Speyer, Worms, Mainz und anderen Städten erlebten Szenen des Grauens. Familien, die seit Generationen friedlich neben ihren christlichen Nachbarn gelebt hatten, sahen sich plötzlich als Zielscheibe eines heiligen Krieges. Viele suchten Schutz bei wohlgesinnten Bischöfen, doch oft vergeblich. Die Tragödie erreichte ihren Höhepunkt, als ganze Gemeinden den Märtyrertod wählten, anstatt sich zur Taufe zwingen zu lassen. Jene Gruppen, die es bis nach Konstantinopel schafften, boten einen erbärmlichen Anblick. Kaiser Alexios, der erste Komnenos, der um militärische Unterstützung gebeten hatte, fand sich plötzlich mit einem Strom von Bettlern und Fanatikern konfrontiert. Die byzantinischen Chronisten beschrieben ihre Bestürzung über diese Armee, ausgemergelte Gestalten in Lumpen, die mehr einer Flüchtlingskolonne als einer Kriegstruppe glichen. Der Kaiser, pragmatisch wie immer, erkannte die Gefahr, die diese unberechenbaren Massen für seine Hauptstadt darstellten. So schnell wie möglich ließ er sie über den Bosporus nach Kleinasien übersetzen, wo das Sultanat Rum unter Kili Arslan Zwan Inazadan herrschte. Peter selbst kehrte nach Konstantinopel zurück, angeblich um weitere Verstärkung zu holen. In Wahrheit wohl, um dem kommenden Desaster zu entgehen. Was dann geschah, war vorhersehbar und schrecklich zugleich. Die türkischen Truppen, erfahrene Krieger unter einem fähigen Anführer, umzingelten die Kreuzfahrer bei Kibotos. Die Schlacht war binnen weniger Stunden vorbei. Zehntausende fanden den Tod in den Olivenhainen Anatoliens, weit entfernt von dem Jerusalem, das sie in ihre Träume geführt hatte. Die Überlebenden, die es zurück nach Konstantinopel schafften, erzählten Geschichten von unvorstellbarem Leid. Frauen und Kinder waren in die Sklaverei verkauft worden, Männer zu Tausenden getötet. Der Traum vom Volkskreuzzug endete als Albtraum, ein warnendes Beispiel dafür, dass religiöse Begeisterung allein nicht ausreicht, um Weltgeschichte zu schreiben. Doch paradoxerweise bereitete diese Katastrophe den Boden für das, was folgen sollte. Die Nachricht von der Vernichtung Peters Armee erreichte Europa genau zu dem Zeitpunkt, als die echten Armeen der Fürsten ihre Vorbereitungen abschlossen. Der gescheiterte Volkskreuzzug wurde zur Mahnung. Das Heilige Land konnte nur durch professionelle Kriegsführung erobert werden. Der Ritterkreuzzug gen Osten. Als der Herbst 1099 über Europa hereinbrach, boten sich Szenen dar, die an die großen Völkerwanderungen erinnerten. Doch diesmal handelte es sich nicht um barbarische Stämme auf der Flucht, sondern um die Blüte der europäischen Ritterschaft, die sich zu einem heiligen Krieg rüstete. In den Burghöfen Frankreichs, Deutschlands und Italiens klangen die Hämmer der Schmiede, während Hausfrauen die letzten Vorräte zusammenpackten und Priester ihre Segnungen über glänzende Waffen sprachen. Vier gewaltige Armeen formten sich wie die Arme eines Kreuzes. jede unter der Führung mächtiger Fürsten, deren Namen in die Geschichte eingehen sollten. Im Norden sammelte Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, seine Truppen. Dieser Mann, groß und stattlich, mit dem goldenen Haar der Normannen, verkörperte das Ideal des christlichen Ritters. Zeitgenossen beschrieben ihn als so fromm, dass er lieber betete als kämpfte, und so großzügig, dass er sein gesamtes Erbe verkaufte, um den Kreuzzug zu finanzieren. Die Atmosphäre in seinem Lager war von tiefer Religiosität durchdrungen. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang hörte man die Stimmen von 1000 Männern, die gemeinsam das Vaterunser sprachen, während der Rauch ihrer Lagerfeuer langsam in den Himmel stieg. Gottfrieds Brüder, Balduin von Boulogne und Eustach von Boulogne, standen ihm zur Seite, eine Familie, die ihr Schicksal vollständig in die Waagschale warf. Aus dem sonnenverwöhnten Süden Italiens marschierte eine andere Art von Kriegern heran. Bohemund von Tarent, ein Normannenfürst von beeindruckender Statur und noch beeindruckenderem Ehrgeiz, führte eine Armee erfahrener Söldner. Dieser Mann war ein Gigant, fast 2 Meter groß, mit Augen wie blaues Eis und einer Stimme, die über Schlachtfelder donnern konnte. Im Gegensatz zu Gottfrieds spiritueller Mission sah Bohemund den Kreuzzug als Gelegenheit, sich ein eigenes Fürstentum zu erobern. Seine Truppen spiegelten seinen Charakter wider. Harte Männer, die bereits in Sizilien und Süditalien gekämpft hatten, ihre Gesichter von der Sonne gegerbt und ihre Augen voller Kampfeslust. Als sie durch die italienischen Städte marschierten, klirrten ihre Waffen wie eine tödliche Musik, während Frauen von den Fenstern aus auf diese Kriegsmaschine herabblickten. Aus Toulouse kam Raymond de Saint-Gilles, Graf von Toulouse und Marquis von Provence, der reichste und vielleicht frömmste aller Kreuzzugsführer. Bereits in seinen 60ern war er ein Veteran unzähliger Schlachten gegen die Mauren in Spanien. Seine Armee war die bestausgerüstete und disziplinierteste, ein spiegelndes Meer aus Lanzenspitzen und Bannern, das sich durch die Täler der Provence wälzte. Raymond hatte einen päpstlichen Legaten, Bischof Adhémar von Le Puy, an seiner Seite. Ein Mann, der die seltene Kombination aus geistlicher Autorität und militärischem Talent verkörperte. Augenzeugen berichteten, wie Adhémar vor Schlachten die Messe las und anschließend selbst zum Schwert griff, seine weißen Gewänder bald rot gefärbt vom Blut der Ungläubigen. Die 4. große Armee sammelte sich in der Normandie unter Robert Curthose, dem ältesten Sohn Wilhelms des Eroberers. Diese Truppe brachte eine andere Atmosphäre mit sich. Die raue, seefahrende Kultur der Normannen, deren Vorfahren einst als Wikinger die Meere beherrscht hatten. Ihre Lieder handelten von Schlachten und Heldentod, ihre Träume von Gold und Ruhm in fernen Landen. Der Marsch nach Konstantinopel gestaltete sich für jede Armee unterschiedlich. Gottfrieds Truppen folgten der Donau durch Ungarn, wo König Koloman, gewarnt durch die Katastrophe des Volkskreuzzugs, jede Bewegung überwachte. Die Disziplin der Ritter war bemerkenswert. Keine Plünderungen, keine Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. Stattdessen kauften sie ihre Vorräte auf organisierten Märkten, während ungarische Beamte jeden Schritt protokollierten. Bohemund wählte den Seeweg über die Adria nach Dyrrhachion und marschierte dann über die alte Via Ignatia. Seine Route führte ihn durch die wilden Berge Albaniens, wo byzantinische Garnisonen nervös seine Annäherung beobachteten. Kaiser Alexios hatte allen Grund zur Sorge. Dieser Normanne hatte bereits einmal versucht, das byzantinische Reich zu erobern. Als die ersten Armeen vor den Toren Konstantinopels ankamen, bot sich ein atemberaubendes Schauspiel. Die größte Stadt der damaligen Welt, mit ihren goldenen Kuppeln und marmornen Palästen, erhob sich majestätisch über dem Bosporus. Für die meisten Kreuzfahrer, die nie etwas Größeres als ein französisches Dorf gesehen hatten, war dies wie ein Blick ins Paradies. Kaiser Alexios I. Komnenos ein erfahrener Diplomat und Stratege, empfing jeden Anführer einzeln in seinem prächtigen Palast. Die Begegnungen waren von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Der Kaiser fürchtete diese bewaffneten Barbaren. Die Fürsten argwöhnten gegenüber der byzantinischen Raffinesse. Dennoch gelang es Alexios, durch eine Mischung aus Bestechung, Drohung und diplomatischem Geschick von jedem Anführer einen Lehnseid zu erhalten. Die Zeremonie dieser Eidleistungen fand in der Hagia Sophia statt. Können Sie sich vorstellen, wie diese gepanzerten Westeuropäer unter der gewaltigen Kuppel knieten, umgeben von Mosaiken aus purem Gold, während byzantinische Priester in kostbaren Gewändern die alten Rituale zelebrierten? Es war eine Verbindung von Ost und West, die fragil wie Glas und ebenso zerbrechlich war. Mit dem Frühling 1197 war die Bühne bereitet. Vier Armeen, über 30.000 Mann stark, standen bereit, die erste große Prüfung ihrer Mission zu bestehen, die Eroberung von Nicea, der Hauptstadt des Sultanats Rum. Nizaa und der erste Sieg. Der Frühling 1997 erwachte über den Ufern des Askanischen Sees, als sich ein Schauspiel entfaltete, das seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen worden war. Eine vereinte christliche Armee marschierte durch Kleinasien, ihre Banner flatternd im warmen Wind Anatoliens. Das Ziel vor ihnen ragte wie eine Herausforderung aus der fruchtbaren Ebene empor. Nicea, die stolze Hauptstadt des Sultanats Rum und Schlüssel zu ganz Kleinasien. Stellen Sie sich die imposante Festung vor, wie sie sich den heranrückenden Kreuzfahrern darbot. Gewaltige Mauern aus hellgrauem Stein, verstärkt durch über 100 Türme, umschlossen eine Stadt, die einst das erste ökumenische Konzil beherbergt hatte. Nun wehten von ihren Zinnen die grünen Banner des Islam, während türkische Bogenschützen wie dunkle Silhouetten gegen den blauen Himmel der Türme patrouillierten. Sultan Kilich Arslan Tonemaentchte hatte die Stadt jedoch nicht persönlich verteidigt. Ein folgenschwerer Fehler, der aus Überheblichkeit geboren war. Nach seinem mühelosen Sieg über Peters Volkskreuzzug hielt er diese neue Armee für eine weitere Schar unorganisierter Pilger. So war er mit dem Großteil seiner Truppen ostwärts gezogen, um gegen rivalisierende türkische Fürsten zu kämpfen, und überließ Nicea einer Garnison unter seinem Wesir Hassan. Die Belagerung begann am 14. Mai mit einer Zeremonie, die den Geist des Unternehmens perfekt widerspiegelte. Bischof Ademar von Le Puy hielt eine Messe vor den versammelten Truppen, während die Sonne über den fernen Bergen aufging. Seine Stimme hallte über das Feld, als er die Worte des Propheten Jesaja zitierte: Jede Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll zunichte werden. Die Antwort der Tausenden war ein donnerndes Amen, das bis zu den Stadtmauern getragen wurde. Die christliche Armee umschloss die Stadt wie eine eiserne Faust. Gottfried von Bouillon positionierte seine Lothringer im Norden, wo die Mauern am schwächsten schienen. Seine Ingenieure, deutsche Handwerker mit geschickten Händen, begannen sofort mit dem Bau gewaltiger Belagerungsmaschinen. Das rhythmische Hämmern ihrer Arbeit vermischte sich mit den Gebeten der Mönche und den Schleifgeräuschen, mit denen Soldaten ihre Waffen schärften. Bohemund und seine Normannen kontrollierten den Osten, ihre Lager organisiert mit der Präzision erfahrener Söldner. Abends konnte man hören, wie sie ihre wilden Lieder sangen, Geschichten von Schlachten in fernen Landen und Helden, die lieber ehrenvoll starben, als in Schande lebten. Ihre Wachen patrouillierten mit der Wachsamkeit von Männern, die wussten, dass der Feind überall lauern konnte. Raymond von Toulouse besetzte den Süden mit seiner provenzalischen Armee. Seine Truppen gruben sich ein wie erfahrene Veteranen der spanischen Reconquista. Jede Nacht leuchteten Hunderte von Lagerfeuern auf, an denen Männer aus der Gascogne und der Provence Geschichten von der Heimat erzählten, während sie ihre Ausrüstung pflegten. Die größte Herausforderung stellte die westliche Seite dar, die direkt am Askanischen See lag. Hier klaffte eine gefährliche Lücke in der Belagerung, durch die nächtliche Versorgungsboote ungehindert die Stadt erreichen konnten. Die Kreuzfahrer beobachteten frustriert, wie türkische Kähne im Mondschein über den See glitten und frische Vorräte und Verstärkungen brachten. Die Lösung kam auf eine Weise, die niemand erwartet hatte. Eines Morgens erblickten die erstaunten Kreuzfahrer ein ungewöhnliches Schauspiel. Eine byzantinische Flotte erschien auf dem See. Ihre Segel blähten sich im Morgenwind, während die purpurnen Banner des Kaisers stolz wehten. Alexios hatte sein Versprechen gehalten und Kriegsschiffe über Land transportiert. Ein logistisches Meisterwerk, das selbst die Römer beeindruckt hätte. Mit der Ankunft der byzantinischen Marine war Nicäas Schicksal besiegelt. Die Stadt war nun vollständig eingeschlossen. Ein Ring aus Stahl und Entschlossenheit, der sich täglich enger zog. In den Straßen Nicäas herrschte zunehmende Verzweiflung. Die Vorräte schwanden, während die christlichen Belagerungsmaschinen unaufhörlich die Mauern bearbeiteten. Die Wendung kam plötzlich. Sultan Kili Arslan, endlich der Ernst der Lage bewusst, eilte mit seiner Hauptarmee zurück. Am 21. Mai griff er die Kreuzfahrer in einer verzweifelten Schlacht an, die den ganzen Tag tobte. Die Chronisten beschrieben, wie sich Staub und Rauch über dem Schlachtfeld mischten, während christliche Ritter und türkische Reiter in einem tödlichen Tanz aufeinander prallten. Doch die Türken waren zahlenmäßig unterlegen und erschöpft von ihrem eiligen Marsch. Als die Sonne unterging, lagen Tausende von Kilic Arslans besten Kriegern tot auf dem Feld. Der Sultan selbst entkam nur knapp und zog sich mit den Resten seiner Armee zurück. Nicäa war auf sich allein gestellt. Die Kapitulation erfolgte auf eine Weise, die bei den Kreuzfahrern gemischte Gefühle auslöste. In einer nächtlichen Geheimoperation übergaben die türkischen Befehlshaber die Stadt direkt an die Byzantiner. Als die Kreuzfahrer am Morgen des 19. Juni erwachten, sahen sie byzantinische Banner auf den Türmen wehen. Kaiser Alexios hatte sie überlistet. Während die Franken von Plünderung und Beute geträumt hatten, sicherte sich Byzanz die wichtigste Festung Kleinasiens durch Diplomatie. Die Enttäuschung in den christlichen Lagern war spürbar. Sie hatten gekämpft und geblutet, nur um zuzusehen, wie andere die Früchte ihrer Arbeit ernteten. Dennoch war Nicäa gefallen und der Weg nach Jerusalem lag offen. Die erste große Prüfung war bestanden, auch wenn der Geschmack des Sieges durch byzantinische Schlauheit getrübt war. Die Kreuzfahrer lernten eine wertvolle Lektion. Im Osten war nichts so einfach, wie es schien. Die große Belagerung von Antiochia. Der Herbstwind des Jahres 1091 trug den Staub einer Armee mit sich, die sich durch die zerklüfteten Täler Anatoliens schlängelte wie eine gepanzerte Schlange. 8 Monate waren vergangen seit dem Triumph von Nicäa. 8 Monate voller Entbehrungen, verlorener Schlachten und kleiner Siege, die das stolze Heer der Kreuzfahrer auf 1/3 seiner ursprünglichen Stärke dezimiert hatten. Nun erhob sich vor ihren müden Augen eine Vision, die ihre Herzen sowohl mit Hoffnung als auch mit Schrecken erfüllte. Antiochia, die legendäre Stadt der Apostel, thronte wie eine unerreichbare Krone auf den Ufern des Orontes. Stellen Sie sich das Schauspiel vor, das sich den Kreuzfahrern bot. Eine Stadt, die sich über mehrere Kilometer an den Hängen des Silpiusgebirges erstreckte, umgeben von Mauern, die zu den mächtigsten der damaligen Welt zählten. Über 400 Türme ragten gen Himmel, jeder einzelne eine steinerne Festung für sich, während die Zitadelle hoch oben auf dem Berg wie ein Adlerhorst über allem wachte. Aus der Stadt stiegen Rauchsäulen auf, Zeichen normalen Lebens in einer Festung, die als uneinnehmbar galt. Bohemund von Tarent, dessen Augen die Stadt musterten wie ein Raubvogel seine Beute, war der Erste, der die schreckliche Wahrheit aussprach. Meine Herren, wir haben nicht genug Männer, um diese Mauern zu umschließen. Die Realität war ernüchternd. Keine 40.000 Mann konnten eine Stadt belagern, die sich über 5 Kilometer erstreckte. Dennoch schlugen sie ihr Lager auf, getrieben von einer Mischung aus Verzweiflung und heiligem Zorn. Die ersten Wochen der Belagerung glichen eher einem grausamen Spiel als einer militärischen Operation. Die Kreuzfahrer kontrollierten lediglich die Nordseite der Stadt, während türkische Truppen frei durch die anderen Tore ein- und ausgingen. Yagi Sian, der kurdische Befehlshaber Antiochias, war ein Veteran zahlloser Kämpfe und kannte jede List der Kriegsführung. Seine Bogenschützen machten jeden Angriff der Franken zu einem Himmelfahrtskommando. Der Winter 1091 brachte Leiden, wie es die verwöhnten Söhne Westeuropas nie gekannt hatten. Regen verwandelte das Lager in einen Sumpf, in dem Pferde bis zu den Knöcheln versanken und Zeltstangen unter dem Gewicht nasser Leinwand zusammenbrachen. Die Vorräte schwanden dramatisch. Ein Huhn kostete bald 15 Solidi, ein astronomischer Preis, der selbst wohlhabende Ritter in den Ruin trieb. Augenzeugen beschrieben herzzerreißende Szenen. Edle Damen, die einst in seidenen Gewändern durch französische Schlösser gewandelt waren, sammelten nun Brennholz mit blutigen Händen. Ritter, deren Namen in den Chroniken glänzten, nährten sich von Gras und Baumrinde. Der Tod wurde zum täglichen Begleiter, nicht durch türkische Schwerter, sondern durch Hunger, Krankheit und Verzweiflung. Im Frühjahr 1198 erreichte die Krise ihren Höhepunkt. Gerüchte kursierten, dass eine gewaltige muslimische Armee unter Kerboga von Mosul heranmarschierte, 200.000 Mann stark, wie die Flüsterer behaupteten. Die Panik griff um sich wie ein Lauffeuer. Stefan von Blois, einer der mächtigsten französischen Barone, verließ heimlich das Lager mit der Ausrede, Verstärkung zu holen. Viele folgten seinem Beispiel, bis die nächtlichen Desertionen zu einem Strom wurden. Doch in ihrer dunkelsten Stunde geschah ein Wunder, oder zumindest etwas, das die Verzweifelten als solches deuteten. Ein armenischer Wächter namens Firuz, der in der Stadt diente, suchte heimlich Bohemund auf. Die Verhandlungen fanden bei Mondschein in einem verlassenen Kirchhof statt, während Eulen durch die Ruinen huschten. Firuz bot an, den Kreuzfahrern einen Turm zu öffnen. Seinen Preis nannte er nicht sofort. Bohemund, gerissen wie immer, erkannte seine Chance. Vor den anderen Anführern erklärte er dramatisch, wer auch immer als erster die Stadt nimmt, soll sie behalten. Es war ein geschickter Schachzug, offiziell ein Anreiz für alle, in Wahrheit eine Übereinkunft zwischen ihm und dem Verräter. Die Nacht des 2. Juni 1198 würde in die Geschichte eingehen. Während die Stadt schlief und nur wenige Wachen die Türme besetzten, kletterten Bohemunds beste Männer lautlos die Leitern hinauf zum Turm der zwei Schwestern. Die ersten Franken, die über die Mauern stiegen, bewegten sich wie Schatten durch die schmalen Gassen. Ihre Messer glitzerten im Mondlicht. Als die Morgendämmerung anbrach, hallten christliche Kriegsrufe durch Antiochia. Die Stadtbewohner erwachten zu einem Albtraum. Gepanzerte Gestalten stürmten durch ihre Straßen, während von den Türmen bereits die Banner des Kreuzes wehten. Yagi Sian selbst floh in wilder Panik, nur um wenige Stunden später tot aufgefunden zu werden. Sein Kopf den Kreuzfahrern als Trophäe präsentiert, doch der Triumph war kurz. Kaum hatten die Kreuzfahrer die Stadt erobert, als Kerbogas Armee am Horizont erschien. Die Jäger waren zu Gejagten geworden, eingeschlossen in einer Stadt, die sie gerade erst erobert hatten. Das Schicksal Antiochias und der gesamten Kreuzzugsbewegung hing nun an einem seidenen Faden. Der Marsch nach Jerusalem und die Eroberung. Der Sommer 1098 neigte sich seinem Ende zu, als sich in den Straßen Antiochias eine seltsame Stille ausbreitete. Nach dem wundersamen Sieg über Kerboges gewaltige Armee lagerten die Kreuzfahrer in einer Stadt, die zwischen Triumph und Zwietracht zerrissen war. Die heilige Lanze, die der visionäre Priester Peter Bartholomäus entdeckt hatte, ruhte in einer goldenen Reliquienschatulle, während die Anführer der Expedition in erbitterten Debatten über die Zukunft stritten. Bohemund von Tarent hatte sein Ziel erreicht, Antiochia gehörte ihm und er dachte nicht daran, seine kostbare Eroberung für eine ungewisse Reise nach Süden aufzugeben. Seine normannischen Ritter patrouillierten durch die Stadt wie Besitzer, während er geschickt die Schwüre vergaß, die er einst Kaiser Alexios geleistet hatte. Die anderen Fürsten sahen sich betrogen, doch was konnten sie gegen den Mann unternehmen, der ihnen allen das Leben gerettet hatte? Monate vergingen in fruchtlosen Verhandlungen. Raymond von Toulouse, der älteste und frömmste der Anführer, wurde von einer mysteriösen Krankheit befallen, die ihn monatelang ans Bett fesselte. Einige flüsterten von Gift, andere von göttlicher Prüfung. Währenddessen verfaulten die Vorräte in den Lagern und die einfachen Soldaten begannen, ihre Ausrüstung zu verkaufen, um sich Brot kaufen zu können. Die Wende kam, als die einfachen Kreuzfahrer die Initiative ergriffen. Barfüßige Pilger aus der Normandie und Bauern aus der Picardie versammelten sich vor den Palästen ihrer Anführer und riefen mit einer Stimme: Jerusalem, Jerusalem! Ihre Gesichter, gezeichnet von 2 Jahren Entbehrungen, strahlten dennoch eine Entschlossenheit aus, die selbst die mächtigsten Barone nicht ignorieren konnten. Peter, der Eremit, der Überlebende des gescheiterten Volkskreuzzugs, trat als Sprecher dieser einfachen Männer auf. Seine Worte hallten durch die Straßen Antiochias. Haben wir unsere Heimat verlassen, um türkische Fürsten zu werden? Oder sind wir gekommen, um das Grab Christi zu befreien? Die Scham packte die Anführer wie eine eisige Hand. Sie, die sich Diener Gottes nannten, hatten das heiligste Ziel aller Ziele aus den Augen verloren. Im Januar 1199 brach endlich der Aufbruch an. Raymond von Toulouse, noch schwach von seiner Krankheit, ließ sich in einer Sänfte tragen, während seine provenzalischen Ritter die Nachhut bildeten. Gottfried von Bouillon führte die Hauptkolonne an. Seine lothringischen Banner wehten stolz im Winterwind. Tankred, Bohemunds ehrgeiziger Neffe, schloss sich dem Zug an. Seine Augen glitzerten vor Gier nach neuen Eroberungen. Der Marsch entlang der syrischen Küste gestaltete sich als eigenartiger Triumphzug. Die fatimidischen Garnisonen in den Küstenstädten, geschwächt durch jahrelange Kämpfe gegen die Seldschuken, ergaben sich oft ohne Widerstand. In Tripolis empfing der lokale Emir die Kreuzfahrer mit Geschenken und Provisionen. Ein kluger Diplomat, der den Wind der Zeit spürte. Als die Armee im Juni 1999 die Hügel um Jerusalem erklomm, bot sich ein Anblick dar, der selbst die hartgesottensten Veteranen zu Tränen rührte. Die heilige Stadt erhob sich vor ihnen wie eine Vision aus den Prophezeiungen, ihre Mauern golden im Licht der untergehenden Sonne. Die Kuppel des Felsendoms glänzte wie ein Juwel, während von den Türmen die grünen Banner der Fatimiden wehten. Tankred von Tarent war der Erste, der seine Stimme erhob. Jerusalem, der Ruf pflanzte sich durch die Reihen fort wie ein Lauffeuer. Männer, die 2 Jahre lang durch Wüsten und über Berge marschiert waren, fielen auf die Knie und weinten vor Freude. Priester stimmten das Te Deum an, während Ritter ihre Schwerter gen Himmel reckten. Die Belagerung begann am 7. Juni mit einer feierlichen Prozession um die Stadtmauern. Angeführt von einer goldenen Reliquienschatulle mit der heiligen Lanze, zogen die Kreuzfahrer barfuß und betend um Jerusalem, während aus der Stadt Spott und Pfeile auf sie herabregneten. Die fatimidische Garnison unter Iftikhar ad-Daula hatte sich gut vorbereitet. Die Brunnen außerhalb der Stadt waren vergiftet, die Mauern verstärkt. 5 Wochen dauerte die Belagerung. 5 Wochen der Qualen unter der sengenden Sonne Palästinas. Wasser wurde kostbarer als Gold. Männer tranken ihren eigenen Urin oder leckten Tau von den Steinen. Die hölzernen Belagerungstürme, mühsam aus den letzten Bäumen der Umgebung gezimmert, nahmen langsam Gestalt an. Der entscheidende Angriff begann in den frühen Morgenstunden des 15. Juli. Gottfrieds gewaltiger Belagerungsturm rollte gegen die Nordmauer, während Raymond im Süden einen verzweifelten Angriff führte. Das Schicksal wendete sich, als Lethold und Engelbert von Tournai als Erste über die Mauern sprangen und die Tore von innen öffneten. Was dann folgte, war der tragische Höhepunkt von 2 Jahren religiöser Ekstase und aufgestauter Gewalt. Die Eroberung Jerusalems endete mit schweren Verlusten unter der Zivilbevölkerung. Muslime und Juden gleichermaßen wurden Opfer der Kriegsführung jener Zeit. Die Chronisten berichteten von Szenen, die selbst abgehärtete Krieger erschütterten. Doch als die Gewalt endlich endete und die Kreuzfahrer zum ersten Mal seit den Tagen Christi wieder in der Grabeskirche beteten, schien ihr Ziel erreicht. Jerusalem war christlich, die heiligen Stätten befreit. Was sie nicht ahnen konnten, dies war nur der Beginn einer Geschichte, die 2 Jahrhunderte dauern und 3 Kontinente prägen würde. Die Kreuzfahrer starten in ihrer Blüte. Der Morgennebel stieg langsam von den Hügeln Judäas auf, als Gottfried von Bouillon am Weihnachtstag des Jahres 1999 in der Grabeskirche zu Jerusalem kniete. Die goldenen Mosaiken an den Wänden reflektierten das Licht unzähliger Kerzen, während der neue Herrscher der heiligen Stadt einen Titel wählte, der seine Bescheidenheit widerspiegelte: Advocatus, Sancti Sepulcri, Verteidiger des heiligen Grabes. Nie würde er sich König nennen lassen, an dem Ort, wo Christus selbst eine Dornenkrone getragen hatte. Doch die Realität der Herrschaft im Heiligen Land war weit komplexer als die spirituellen Träume der Kreuzfahrer. Innerhalb weniger Jahre nach der Eroberung Jerusalems war aus dem religiösen Impuls eine dauerhafte politische Struktur entstanden. 4 Kreuzfahrerstaaten, die sich wie eine Kette christlicher Festungen von Edessa im Norden bis Hebron im Süden erstreckten. Stellen Sie sich das Königreich Jerusalem in seinen frühen Jahren vor. Eine exotische Mischung aus westeuropäischem Feudalismus und orientalischer Pracht. In den Straßen der heiligen Stadt hörte man ein Babel der Sprachen. Das Französisch der normannischen Ritter vermischte sich mit dem Arabisch lokaler Christen, dem Griechisch-byzantinischer Kaufleute und dem Armenisch der Handwerker. Über den Basaren hing der Duft von Gewürzen aus Indien, während in den Palästen provenzalische Troubadoure ihre Lieder sangen. Balduins erste Regentschaft, die nach Gottfrieds frühem Tod begann, verwandelte das fragile Königreich in eine beeindruckende Macht. Dieser Mann, groß und kriegerisch, mit den scharfen Zügen eines geborenen Herrschers, verstand es, die Realitäten des Orients zu seinen Gunsten zu nutzen. Seine Ehe mit der armenischen Prinzessin Arda war mehr als eine politische Allianz. Sie symbolisierte die Verschmelzung der Kulturen, die das Wesen der Kreuzfahrerstaaten ausmachen sollte. Die Armee des Königreichs spiegelte diese kulturelle Synthese wider. Neben den schwer gepanzerten Rittern aus dem Westen kämpften orientalische Bogenschützen, deren Pfeile mit tödlicher Präzision trafen. Turkopolen, zum Christentum konvertierte türkische Reiter, bildeten eine leichte Kavallerie, die den Stil ihrer früheren Glaubensbrüder perfekt imitierte. In den sonnendurchfluteten Höfen der Festungen konnte man das Klirren europäischer Ketten neben dem Summen orientalischer Sehnen hören. Die wahre Transformation der Kreuzfahrerstaaten begann jedoch mit der Entstehung der Militärorden. Um 1119 gründeten Hugo von Payns und 8 weitere französische Ritter die armen Ritter Christi vom Tempel Salomons, die Templer. Diese Männer, die gleichzeitig Mönche und Krieger waren, verkörperten ein revolutionäres Konzept, den Heiligen Krieg als permanente Lebensform. Können Sie sich die ersten Templer vorstellen? Männer in weißen Mänteln mit roten Kreuzen, ihre Gesichter gezeichnet von ständigen Entbehrungen, ihre Augen brennend vor religiöser Inbrunst. Sie lebten nach einer Regel, die Armut, Keuschheit und Gehorsam forderte, während sie gleichzeitig die fortschrittlichsten Kriegstechniken ihrer Zeit beherrschten. Ihre Komtureien wurden zu Zentren militärischer Innovation und finanzieller Organisation. Die Hospitaliter, ursprünglich eine karitative Bruderschaft zur Pflege kranker Pilger, wandelten sich unter ähnlichen Umständen zu einem Militärorden. In ihren Spitälern in Jerusalem konnten bis zu 2000 Kranke gleichzeitig behandelt werden. Ein medizinisches Zentrum, das seinesgleichen in Europa suchte. Doch ihre schwarzen Mäntel mit den weißen Kreuzen sah man bald ebenso oft auf Schlachtfeldern wie in Krankenstuben. Das Herzstück der Kreuzfahrerverteidigung bildeten die gewaltigen Burgen, die wie steinerne Riesen die strategischen Pässe und Täler beherrschten. Krag des Chevaliers, der Stolz der Hospitaliter, erhob sich auf einem Felssporn in Syrien wie ein Berg aus menschlicher Ingenieurskunst. Seine konzentrischen Mauern, verstärkt durch massive Rundtürme, konnten einer Garnison von 2000 Mann für Jahre Schutz bieten. Die Atmosphäre in diesen Festungen war einzigartig in der mittelalterlichen Welt. In den gewölbten Hallen aßen christliche Ritter neben bekehrten muslimischen Adligen, während orientalische Musik von den Steinwänden widerhallte. Die Küche war eine Fusion aus östlichen und westlichen Traditionen. Arabische Gewürze verfeinerten französische Rezepte, während lokale Weine aus christlichen Klöstern die Tische schmückten. Der Handel blühte unter der Pax Crusadensis auf bemerkenswerte Weise. Venezianische und genuesische Kaufleute etablierten Handelsniederlassungen in Akkon und Tyros, die zu den reichsten Häfen des Mittelmeers heranwuchsen. Karawanen aus Damaskus brachten Seide, Gewürze und Edelsteine, während europäische Schiffe Pilger, Waffen und Handwerker an die levantinische Küste trugen. Das gesellschaftliche Leben der Kreuzfahrerstaaten entwickelte eine eigene Identität. Die Poulain, im Heiligen Land geborene Christen europäischer Abstammung, wuchsen zweisprachig auf und bewegten sich mit gleicher Leichtigkeit in orientalischen Palästen wie in gotischen Kathedralen. Ihre Kleidung, ihre Sitten, sogar ihre Kriegsführung trugen orientalische Züge, was Besucher aus dem Westen oft schockierte. Religiöse Toleranz war in diesem System nicht nur ein Ideal, sondern eine Notwendigkeit. Muslimische und jüdische Gemeinden bewahrten ihre Autonomie unter christlicher Oberherrschaft, zahlten ihre Steuern und lebten nie Geniten nach ihren eigenen Gesetzen. In Jerusalem selbst teilten sich die heiligen Stätten zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen auf, ein kompliziertes System, das diplomatisches Geschick erforderte. Doch diese goldene Zeit der Kreuzfahrerstaaten trug bereits den Keim ihres Untergangs in sich. Während die Franken sich an das süße Leben des Orients gewöhnten, formierte sich im muslimischen Osten eine neue Bedrohung, die ihre Existenz bald erschüttern sollte. Muslimischer Widerstand und Edessas Fall. Die Sonne brannte unbarmherzig auf die Zinnen von Edessa herab, als sich im Herbst 1144 eine Szene vollzog, die das Schicksal der gesamten Kreuzfahrerbewegung besiegeln sollte. Die nördlichste und verletzlichste der Kreuzfahrerfestungen, einst das Bollwerk christlicher Macht im oberen Mesopotamien, stand vor ihrer größten Prüfung. Doch diesmal war der Angreifer kein gewöhnlicher muslimischer Fürst. Es war Imad ad-Din Zengi, ein Mann, dessen Name bereits Furcht in die Herzen seiner Feinde pflanzte. Stellen Sie sich diesen außergewöhnlichen Anführer vor. Mittelgroß, aber von eiserner Konstitution, mit Augen, die wie schwarze Kohlen in seinem wettergegerbten Gesicht brannten. Zengi war kein Mann der großen Worte, sondern der entschlossenen Taten. Seine Soldaten verehrten ihn, seine Feinde fürchteten ihn. Und seine eigenen Emire zitterten vor seinem legendären Jähzorn. Dort, wo andere muslimische Herrscher in Luxus schwelgten, schlief er auf einer einfachen Matte und trug dieselbe Rüstung wie seine einfachen Krieger. Jahrzehntelang hatte die muslimische Welt unter der Schande der Kreuzfahrersiege gelitten. In den Moscheen von Damaskus, Aleppo und Bagdad predigten verzweifelte Imame über die Notwendigkeit des Dschihad, doch ihre Worte verhallten in einer Welt zerstrittener Emire und rivalisierender Dynastien. Die Seldschuken kämpften gegen die Fatimiden, die Atabegs stritten um jeden Zipfel Land, während die Franken von ihren Burgen aus lachend zusahen, wie sich ihre Feinde gegenseitig zerfleischten. Zengi war anders. Seit seiner Ernennung zum Atabeg von Mosul 1127 hatte er systematisch die zersplitterten muslimischen Fürstentümer unter seiner Herrschaft vereint. Seine Methoden waren nicht immer ehrenhaft. Bestechung, Erpressung und kaltblütiger Mord gehörten zu seinem Repertoire, aber sie waren effektiv. Stadt um Stadt, Festung um Festung baute er ein Reich auf, das sich von den Tigrisufern bis zu den syrischen Wüsten erstreckte. Die Chronisten beschrieben seine Kriegsführung als revolutionär. Während andere Armeen noch den traditionellen Mustern folgten, setzte Zengi auf Geschwindigkeit und Überraschung. Seine Truppen bewegten sich wie Wölfe durch die Landschaft, schnell, leise und tödlich. Seine Belagerungsmaschinen waren die fortschrittlichsten ihrer Zeit. Seine Spione durchdrangen jeden Winkel der Kreuzfahrerstaaten. Edessa, das schwächste Glied in der Kette der Frankenherrschaft, war seit Jahren sein Ziel gewesen. Die Stadt lag gefährlich exponiert, umgeben von muslimischem Territorium und nur durch eine dünne Lebensader mit den anderen Kreuzfahrerstaaten verbunden. Graf Josselin II., der Herr von Edessa, war ein tapferer Krieger, aber auch ein unbesonnener Spieler, der zu oft sein Glück herausforderte. Der Winter 1143 brachte die entscheidende Gelegenheit. Josselin hatte seine Hauptarmee südwärts geführt, um bei einem Raubzug teilzunehmen, und ließ Edessa mit nur einer kleinen Garnison zurück. Spione meldeten Zengi diese Schwäche, und der Atabeg handelte mit der Schnelligkeit eines Raubtieres. Binnen weniger Tage erschien seine Armee vor den Toren der Stadt. Die Belagerung begann am 28. November 1144 mit einem Schauspiel, das Zengis militärisches Genie widerspiegelte. Seine Ingenieure, Meister der islamischen Kriegskunst, gruben Tunnel unter die Stadtmauern, während riesige Katapulte Tag und Nacht Steinbrocken auf die Verteidiger schleuderten. Die Luft erbebte vom Dröhnen der Belagerungsmaschinen und den Schreien der Verwundeten. In der belagerten Stadt herrschte eine Atmosphäre wachsender Verzweiflung. Die fränkische Garnison, kaum 700 Mann stark, wurde von einer armenischen Bürgermiliz unterstützt, die mehr Mut als militärische Erfahrung besaß. Erzbischof Hugo von Edessa, ein alter Mann mit weißem Bart, wandelte durch die Straßen und spendete Trost, während seine Augen die Gewissheit des nahenden Endes widerspiegelten. Die Wende kam am 23. Dezember, als Zengis Minöre erfolgreich einen entscheidenden Abschnitt der Nordmauer unterhüllten. Das Krachen des einstürzenden Mauerwerks hallte durch die winterliche Luft wie ein Todesurteil. Durch die klaffende Bresche ergossen sich muslimische Krieger in die Stadt. Ihre Klingen blitzten im schwachen Dezemberlicht. Die armenische Bevölkerung, die jahrhundertelang zwischen Byzanz, den Seldschuken und den Kreuzfahrern hin und her gerissen gewesen war, ergab sich ohne großen Widerstand. Sie hatten zu oft die Herren gewechselt, um noch an die Beständigkeit irgendeiner Macht zu glauben. Die fränkische Garnison hingegen kämpfte bis zum bitteren Ende. Die meisten starben mit den Waffen in der Hand, getreu dem Ehrenkodex ihrer Heimat. Zengi selbst ritt durch die eroberte Stadt wie ein Eroberer alter Zeiten. Seine Großzügigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung war berechnet. Er wollte als Befreier, nicht als Zerstörer dastehen. Die Kirchen blieben unversehrt. Die christliche Bevölkerung behielt ihre Rechte und sogar einige gefangene Franken wurden gegen Lösegeld freigelassen. Die Nachricht vom Fall Edessas schlug in Europa ein wie ein Blitz. In den Kathedralen von Paris, Reims und Köln läuteten die Glocken zu Trauergottesdiensten, während Boten die schreckliche Kunde von Hof zu Hof trugen. Papst Eugen III., noch keine 2 Jahre im Amt, sah sich der größten Krise der Kreuzfahrerbewegung gegenüber. Doch Zengi sollte seinen Triumph nicht lange genießen. Nur 2 Jahre später, 1146, fiel er einem Attentat zum Opfer, ermordet von einem fränkischen Sklaven in seinem eigenen Zelt. Sein Tod verhinderte eine sofortige muslimische Offensive gegen die verbleibenden Kreuzfahrerstaaten. Doch das Zeichen war gesetzt. Die Zeit der unbestrittenen Frankenherrschaft im Heiligen Land neigte sich ihrem Ende zu. Der Fall von Edessa war mehr als der Verlust einer Stadt. Er war der erste Riss im Fundament der Kreuzfahrerherrschaft, ein Vorzeichen der Stürme, die über das Heilige Land hereinbrechen sollten. Der zweite Kreuzzug und sein Scheitern. Der Winter 1146 war noch nicht gewichen, als Europa von einer neuen Welle religiöser Ekstase erfasst wurde. Die Kunde vom Fall Edessas hatte die christliche Welt wie ein Donnerschlag getroffen. Und Papst Eugen III. Sah sich gedrängt, eine neue Expedition zu verkünden. Doch diesmal sollte es anders werden. Nicht die wilden Barone Frankreichs würden den Kreuzzug anführen, sondern die gekrönten Häupter der mächtigsten Königreiche Europas. In der Abtei von Vézelay, jenem heiligen Ort, wo einst die Reliquien der heiligen Magdalena ruhten, versammelte sich am Ostersonntag 1146 eine Menschenmenge, die alle Dimensionen sprengte. König Ludwig VII. Von Frankreich, noch jung und von tiefer Frömmigkeit erfüllt, kniete vor dem Altar, während sein Beichtvater, der charismatische Bernhard von Clairvaux, die Menge mit einer Rede entflammte, die in die Geschichte eingehen sollte. Stellen Sie sich die Szene vor. Der hagere Zisterzienserabt, dessen asketisches Gesicht von innerer Glut erleuchtet war, während seine Stimme über die Hügel Burgunds hallte. Christus selbst ist gekreuzigt, srenje er. Wollt ihr zulassen, dass die Heiden über seine Wunden triumphieren? Seine Worte trafen die Herzen wie Pfeile, und binnen Stunden hatten sich Tausende das Kreuz an die Brust geheftet. Ludwig der Siebte, ein Mann von mittlerer Statur, aber mit den sanften Augen eines Mystikers, nahm das Kreuz mit einer Inbrunst, die seine Berater beunruhigte. Seine junge Gemahlin Eleonore von Aquitanien, eine Frau von atemberaubender Schönheit und scharfem Verstand, bestand darauf, ihn zu begleiten. Eine Entscheidung, die weitreichende Folgen haben sollte. Parallel dazu rührte sich auch das Heilige Römische Reich, Kaiser Konrad III., ein Staufer von beeindruckender Gestalt und noch beeindruckenderem Temperament, ließ sich von Bernhards Predigten zu einer Entscheidung bewegen, die seine Berater für Wahnsinn hielten. Gegen alle politische Vernunft nahm auch er das Kreuz und versprach, seine deutschen Ritter ins Heilige Land zu führen. Die Vorbereitungen für diesen Königskreuzzug übertrafen alles bisher Dagewesene. In den Schmieden Frankreichs und Deutschlands hämmerten Tausende von Handwerkern an Rüstungen und Waffen, während Kaufleute Berge von Vorräten anhäuften. Die Kreuzfahrerarmeen glichen wandelnden Städten. Prachtvolle Zelte, Wagen voller Luxusgüter und sogar tragbare Kapellen für die tägliche Messe. Doch bereits der Beginn der Expedition offenbarte ihre Schwächen. Konrads deutsche Armee, über 70.000 Mann stark, wählte den Landweg durch Ungarn und das Byzantinische Reich. Die Disziplin, die den ersten Kreuzzug ausgezeichnet hatte, war einer arroganten Selbstüberschätzung gewichen. Deutsche Ritter behandelten byzantinische Städte wie erobertes Territorium, während ihre Soldaten plünderten und randalierten. Kaiser Manuel I. Komnenos, Alexios würdiger Nachfolger, empfing die westlichen Heere mit einer Mischung aus diplomatischer Höflichkeit und kaum verhohlener Verachtung. Die prunkvollen Zeremonien in Konstantinopel konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ost und West einander mit wachsendem Misstrauen betrachteten. Die Katastrophe begann in den Bergen Anatoliens. Konrads Armee, schwer beladen mit unnötigem Gepäck und schlecht geführt, geriet bei Dorylaeum in einen türkischen Hinterhalt. Sultan Massoud I., ein würdiger Erbe der seldschukischen Kriegstradition, hatte seine Truppen perfekt positioniert. Die Schlacht war ein Gemetzel. Binnen weniger Stunden war die stolze deutsche Armee vernichtet, ihre Banner lagen im Staub der anatolischen Steppe. Ludwigs französische Armee, die einige Wochen später ankam, fand nur noch Skelette und rostige Waffen als Zeugen des deutschen Desasters. Der junge König, erschüttert von diesem Anblick, führte seine Truppen vorsichtiger, doch auch er sollte nicht verschont bleiben. In den Pässen des Mäandertals wiederholte sich die Tragödie. Türkische Bogenschützen dezimierten die schwerfälligen Kreuzfahrerkolonnen. Als die Überreste beider Armeen schließlich Antiochia erreichten, war von der stolzen Expedition nur noch ein Schatten übrig. Konrad selbst, krank und demoralisiert, nahm das erste Schiff zurück nach Europa. Ludwig jedoch, getrieben von einer Mischung aus Sturheit und Frömmigkeit, bestand darauf, den ursprünglichen Plan zu verfolgen. In Antiochia entfaltete sich ein Drama, das die politischen Verhältnisse Europas erschüttern sollte. Fürst Raymond von Antiochia, Eleonores eigener Onkel, empfing die französische Königin mit einer Herzlichkeit, die weit über familiäre Zuneigung hinausging. Die Gerüchte über ihre Affäre verbreiteten sich wie Lauffeuer durch das Lager und vergifteten die Atmosphäre zwischen den königlichen Eheleuten. Der militärische Höhepunkt, oder besser Tiefpunkt, des Zweiten Kreuzzugs war die unselige Belagerung von Damaskus im Juli 1148. Die Entscheidung, ausgerechnet den einzigen muslimischen Verbündeten der Kreuzfahrerstaaten anzugreifen, war strategischer Wahnsinn. Nur 4 Tage dauerte die Belagerung, bevor die vereinten Armeen der christlichen Könige in heilloser Flucht das Weite suchten. Als Ludwig und Eleonore 1149 getrennte Schiffe nach Europa bestiegen, ein Symbol für das Scheitern nicht nur ihres Kreuzzugs, sondern auch ihrer Ehe, blieb nichts als Bitterkeit und Enttäuschung zurück. Der zweite Kreuzzug hatte bewiesen, dass königliche Pracht und religiöse Begeisterung allein nicht ausreichten, um militärische Inkompetenz zu kompensieren. Das Heilige Land stand schutzloser da denn je, während im fernen Ägypten ein junger kurdischer Offizier namens Yusuf ibn Ayyub die ersten Schritte einer Karriere unternahm, die das Schicksal der Kreuzfahrerstaaten besiegeln sollte. Saladins Aufstieg und die Vereinigung. Der Nil floss träge durch die fruchtbaren Felder Ägyptens, als im Frühling 1169 eine Gestalt die politische Bühne betrat, die das Schicksal des gesamten Nahen Ostens verändern sollte. Yusuf ibn Ayyub, der Welt später bekannt als Saladin, war noch ein junger Mann von 27 Jahren, als er im Gefolge seines Onkels Schirku nach Kairo kam. Niemand hätte ahnen können, dass dieser bescheiden auftretende Kurde aus Tikrit binnen weniger Jahre zum mächtigsten Herrscher zwischen Bagdad und Assuan aufsteigen würde. Können Sie sich die Szene vorstellen, als Saladin zum ersten Mal die Paläste der Fatimiden betrat? Die schiitische Dynastie, die fast 2 Jahrhunderte lang über Ägypten geherrscht hatte, war zu einem Schatten ihrer früheren Größe verkommen. Der junge Kalif Aladid, schwach und von Hofintrigen umgeben, empfing die sunnitischen Offiziere aus Syrien in Sälen, deren goldene Mosaiken nicht über den Verfall der Macht hinwegtäuschen konnten. Schirku, ein erfahrener General im Dienst Nur ad-Dins von Damaskus, hatte Ägypten erobert, um es vor den Kreuzfahrern zu retten. Doch der alte Kriegsherr sollte seinen Triumph nicht lange genießen. Nur 2 Monate nach der Eroberung starb er plötzlich. Manche flüsterten von Gift, andere von den Exzessen üppiger Siegesfeiern. Die Soldaten, die einen neuen Anführer brauchten, wandten sich überraschend an den stillen Neffen, Saladin. Die ersten Jahre seiner Herrschaft waren geprägt von einem ständigen Balanceakt zwischen den verschiedenen Mächten. Offiziell diente er als Wesir des fatimidischen Kalifen, in Wahrheit jedoch baute er systematisch seine eigene Macht auf. Seine Methoden waren subtil. Kein offener Aufstand, sondern geduldige Unterwanderung. Schlüsselpositionen wurden mit loyalen Kurden und Türken besetzt. während die alten fatimidischen Eliten langsam ins Abseits gedrängt wurden. Saladins Persönlichkeit war eine faszinierende Mischung aus pragmatischem Realismus und tiefer Religiosität. Zeitzeugen beschrieben ihn als Mann von mittlerer Statur, mit dunklen, durchdringenden Augen und einem gepflegten Bart, der früh ergraute. Seine Stimme war leise, aber wenn er sprach, lauschten alle, Soldaten wie Gelehrte, Emire wie einfache Beduinen. Der entscheidende Wendepunkt kam 1171, als der letzte fatimidische Kalif al-Adid starb. Saladin ließ die Nachricht 3 Tage geheim halten, während er seine Pläne vollendete. Als die grünen Banner der Fatimiden eingeholt und durch die schwarzen des abbasidischen Kalifats ersetzt wurden, geschah dies so reibungslos, dass viele Ägypter den Machtwechsel kaum bemerkten. Doch Ägypten war nur der erste Schritt in Saladins großer Vision. Nach Nur ad-Dins Tod 1174 brach in Syrien ein Machtvakuum auf, das der kurdische Stratege geschickt zu nutzen wusste. Seine Eroberung von Damaskus war ein Meisterwerk der Diplomatie. Die Stadt öffnete ihre Tore freiwillig. Ihre Bewohner begrüßten ihn als Befreier, nicht als Eroberer. Stellen Sie sich vor, wie Saladin in die uralte Umayyaden-Moschee von Damaskus einzog. Das Gebet, das er dort sprach, hallte durch die marmornen Säulen wie ein Versprechen: O Allah, vereinige die Herzen der Muslime gegen die Ungläubigen. Es war mehr als ein religiöser Akt, es war die Geburtsstunde einer neuen Ära. Die folgenden Jahre verwandelte Saladin die zersplitterte muslimische Welt in eine vereinte Macht. Aleppo fiel 1183 nach langwieriger Belagerung. Mosul ergab sich 1186 nach geschickten Verhandlungen. Jede eroberte Stadt wurde nicht geplündert, sondern behutsam in sein wachsendes Reich integriert. Seine Großzügigkeit gegenüber besiegten Gegnern wurde legendär. Viele ehemalige Feinde wurden zu seinen loyalsten Anhängern. Gleichzeitig baute er eine Kriegsmaschinerie auf, die alles übertraf, was der Nahe Osten je gesehen hatte. Ägyptens Reichtum finanzierte syrische Truppen, während kurdische Loyalität die Einheit garantierte. In den Waffenschmieden von Kairo und Damaskus entstanden die besten Schwerter und Rüstungen der islamischen Welt. Doch Saladin war mehr als nur ein Eroberer. Er war ein Erneuerer des islamischen Geistes. In seinen Territorien blühten Wissenschaft und Kunst auf. Die Madrassas von Kairo zogen Gelehrte aus aller Welt an, während seine Bibliotheken zu Zentren islamischer Gelehrsamkeit wurden. Der Dschihad, den er predigte, war nicht nur ein militärischer Feldzug, sondern eine spirituelle Erneuerung. Die Kreuzfahrerstaaten beobachteten diese Entwicklungen mit wachsender Besorgnis. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrhundert standen sie einer vereinten muslimischen Macht gegenüber. Die alten Taktiken, das Ausnutzen islamischer Rivalitäten, funktionierten nicht mehr. Schlimmer noch, Saladins diplomatisches Geschick isolierte sie zunehmend von potenziellen Verbündeten. Als 1187 anbrach, war die Bühne bereitet für die entscheidende Konfrontation. Saladin, nun Herrscher eines Reiches, das sich von Nubien bis zum Euphrat erstreckte, fühlte sich stark genug für den finalen Schlag gegen die Kreuzfahrerstaaten. Die Zeit der Geduld war vorbei. Der Dschihad konnte beginnen. Hattin und der Verlust Jerusalems. Die Hitze des galiläischen Sommers lag wie eine bleierne Decke über dem heiligen Land, als sich im Juli 1187 zwei Armeen gegenüberstanden, die das Schicksal der Kreuzfahrerstaaten für immer besiegeln sollten. König Guy von Lusignan, ein Mann von mittelmäßigen Fähigkeiten, der durch eine unglückliche Verkettung von Umständen auf den Thron Jerusalems gelangt war, führte die größte christliche Armee an, die das Königreich je aufgeboten hatte. Ihm gegenüber stand Saladin mit einer muslimischen Streitmacht, die von religiöser Begeisterung und dem Durst nach Vergeltung beseelt war. Der Auslöser dieser verhängnisvollen Konfrontation war ein Akt beispielloser Provokation gewesen. Renald von Châtillon, der berüchtigte Herr der Festung Kerak, hatte im Frühjahr eine muslimische Karawane überfallen und dabei Saladins eigene Schwester gefangen genommen. Dieser Verstoß gegen alle Waffenstillstandsabkommen brachte das Fass zum Überlaufen und gab Saladin den Vorwand, den er für seinen heiligen Krieg gebraucht hatte. Stellen Sie sich die dramatische Szene vor, als Saladin in seinem Zelt bei Tiberias die Nachricht von Reynalds neuester Schandtat erhielt. Seine Berater berichteten, wie sich die Züge des großen Kurdenfürsten verdunkelten, während seine Augen einen Ausdruck annahmen, der selbst erfahrene Kriegsherren erschaudern ließ. Bei Allah soll er geschworen haben, diesen Mann werde ich mit meinen eigenen Händen töten. Die christliche Armee, die sich Anfang Juli bei Saforia versammelte, war ein beeindruckendes Schauspiel. Über 20.000 Mann stark, darunter 1.200 schwer gepanzerte Ritter, stellte sie die gesamte militärische Macht des Königreichs dar. Die Templer und Hospitaliter marschierten in geschlossenen Formationen. Ihre weißen und schwarzen Banner flatterten im heißen Wind, während das wahre Kreuz, die heiligste Reliquie der Christenheit, in einer goldenen Schatulle mitgeführt wurde. Doch die Armee trug bereits den Keim ihres Untergangs in sich. Die Rivalität zwischen Guy von Lusignan und Raymond von Tripolis, den beiden mächtigsten Baronen des Reiches, hatte die Führung gelähmt. Raymond, ein erfahrener Veteran des Ostens, warnte eindringlich vor einem Marsch in die Wüste. Saladin will uns von unseren Wasserquellen weglocken. Wir sollten in Saforia bleiben und ihn zum Angriff zwingen. Guy jedoch, von den heißspornigen Templern und seinem ehrgeizigen Berater Gerard von Redefort gedrängt, entschied sich für den verhängnisvollen Vormarsch. Am Morgen des 3. Juli setzte sich die christliche Armee in Bewegung. Ein schimmerndes Meer aus Stahl und Bannern, das sich durch die steinige Landschaft Galiläas wälzte, wie ein gepanzerter Wurm. Saladin hatte seine Falle perfekt gestellt. Seine leichte Kavallerie umkreiste die langsame christliche Kolonne wie Wölfe ein verwundetes Tier, während seine Bogenschützen einen tödlichen Regen von Pfeilen auf die erschöpften Kreuzfahrer niedergehen ließen. Die Julisonne brannte unbarmherzig auf die schwer gerüsteten Ritter herab, deren Rüstungen zu glühenden Öfen wurden. Als die Nacht hereinbrach, hatten die Christen gerade einmal die Hälfte des Weges nach Tiberias zurückgelegt. Ihr Lager auf den Hörnern von Hattin, zwei felsenartigen Hügeln, die der Schlacht ihren Namen geben sollten, war von muslimischen Truppen umzingelt. Die ganze Nacht hindurch hallten islamische Gebete und Kampfrufe durch die Dunkelheit, während die durstgeplagten Kreuzfahrer vergeblich auf den Morgen warteten. Der 4. Juli 1187 brach über einem Schlachtfeld an, das bereits entschieden war, bevor der erste Schwerthieb gefallen war. Saladins Truppen hatten trockenes Gras angezündet, sodass beißender Rauch über die christlichen Linien trieb und die bereits verzweifelten Männer noch weiter demoralisierte. Die Hitze war unerträglich, der Durst qualvoll, und als die muslimische Kavallerie zum finalen Angriff überging, brachen die christlichen Reihen zusammen wie ein Kartenhaus. König Guy selbst, sein rotes Zelt umgeben von den Leichen seiner Leibwache, wurde gefangen genommen und vor Saladin gebracht. Der muslimische Fürst empfing ihn mit der Höflichkeit eines orientalischen Gentleman. Er bot dem erschöpften König sogar gekühltes Rosenwasser an. Doch als auch Renald von Châtillon vor ihn geführt wurde, wandelte sich Saladins Miene. Mit eigener Hand enthauptete er den Mann, der ihm so viel Leid zugefügt hatte. Die Katastrophe von Hattin war vollständig. Fast die gesamte Ritterschaft der Kreuzfahrerstaaten lag tot auf dem Schlachtfeld oder befand sich in muslimischer Gefangenschaft. Das wahre Kreuz, jahrhundertelang das Symbol christlicher Macht im Osten, verschwand für immer in islamischen Händen. Die Templer und Hospitaliter, stolze Kriegermönche, wurden fast vollständig ausgelöscht. Nun lag der Weg nach Jerusalem offen. Eine nach der anderen fielen die Städte und Festungen in Saladins Hände. Akkon, Nablus, Jaffa, Sidon. Überall öffneten sich die Tore freiwillig vor dem siegreichen Sultan, dessen Gnade legendär geworden war. Am 20. September 1187 erschien er vor den Mauern der heiligen Stadt selbst. Anders als 1091 endete die Eroberung Jerusalems nicht in Gewalt und Chaos. Saladin gewährte der christlichen Bevölkerung freien Abzug gegen Lösegeld und zahlte sogar für die Ärmsten aus eigener Tasche. Am 2. Oktober 1187 betrat er die Al-Aqsa-Moschee, während islamische Gelehrte die Spuren christlicher Herrschaft behutsam entfernten. Nach 88 Jahren war Jerusalem wieder muslimisch. Die Nachricht schlug in Europa ein wie ein Blitz. Das Undenkbare war geschehen. Die heilige Stadt war verloren und nur ein neuer Kreuzzug konnte sie zurückgewinnen. Der dritte Kreuzzug der Könige. Die Nachricht vom Fall Jerusalems durchzog Europa wie ein Eiswind des Entsetzens. In den Kathedralen von Canterbury, Notre Dame und dem Kölner Dom läuteten die Glocken zu Trauergottesdiensten, während Boten in schweißgetränkten Gewändern von Hof zu Hof ritten und die unglaubliche Kunde verbreiteten, die heilige Stadt war verloren, das wahre Kreuz in heidnischen Händen, die Blüte der Ritterschaft in der Wüste Galiläas gefallen. Papst Gregor VIII., kaum 2 Monate im Amt, verkündete mit zitternder Stimme eine neue Bulle, Audita Tremendi, als wir die schreckliche Nachricht hörten. Europa sollte ein drittes Mal seine Söhne ins Heilige Land senden, doch diesmal würden nicht Barone und Herzöge die Expedition anführen, sondern die 3 mächtigsten Monarchen der Christenheit. Kaiser Friedrich, der erste Barbarossa, war der erste, der das Kreuz nahm. Stellen Sie sich diesen legendären Herrscher vor. Fast 70 Jahre alt, aber noch immer von imposanter Gestalt. Sein rotblonder Bart längst ergraut, die Augen voller Entschlossenheit eines Mannes, der sein Leben lang Krieg geführt hatte. Seit über 30 Jahren beherrschte er das Heilige Römische Reich, hatte Mailand zerstört und wieder aufgebaut, Päpste gestürzt und Kaiser gekrönt. Nun wollte er seinem Leben eine krönende Glorie verleihen. Seine deutsche Armee war ein Meisterwerk der Organisation. Über 100.000 Mann sammelten sich im Frühjahr 1189 in Regensburg. Ritter aus Bayern und Schwaben, Ministerialen aus dem Rheinland, böhmische Herzöge mit ihren wilden Kriegern. Die Chronisten beschrieben ein schimmerndes Meer aus Stahl und Bannern, das sich entlang der Donau nach Osten wälzte wie ein gewaltiger Strom. Barbarossas Marsch durch das Byzantinische Reich gestaltete sich als diplomatisches Meisterwerk. Kaiser Isaak II. Angelos, nervös wegen der riesigen deutschen Armee, die sich seinem Territorium näherte, schwankte zwischen Widerstand und Kooperation. Doch Friedrich, erfahren in den Wirren der Politik, navigierte geschickt zwischen Drohung und Verhandlung. In Kleinasien trafen die Deutschen auf ihren ersten ernsthaften Widerstand. Sultan Kili Arslan II., Nachkomme jenes Fürsten, der einst Peters Volkskreuzzug vernichtet hatte, stellte sich dem deutschen Kaiser in einer Schlacht, die tagelang tobte. Doch Barbarossas Veteranen, gehärtet durch Jahrzehnte italienischer Kriege, schlugen die Türken vernichtend und öffneten sich den Weg nach Süden. Dann geschah das Unfassbare. Am 10. Juni 1190, beim Überqueren des Flusses Salef in Kilikien, ertrank der große Kaiser. Ob sein Pferd scheute, ob sein schweres Rüstung ihn hinunterzog, ob sein altes Herz versagte, niemand wusste es genau. Friedrich Barbarossa, der Mann, der Europa ein halbes Jahrhundert geprägt hatte, verschwand in den Fluten eines unbedeutenden anatolischen Flusses. Seine Armee brach zusammen wie ein Gebäude ohne Fundament. Viele deutsche Ritter kehrten sofort um. Andere starben an Seuchen oder fielen türkischen Nachzüglern zum Opfer. Nur ein kleiner Rest erreichte schließlich das Heilige Land, zu schwach, um das Schicksal der Expedition zu beeinflussen. Währenddessen bereiteten sich die beiden anderen Monarchen auf ihre eigene Reise vor. Philipp, der zweite Augustus von Frankreich, ein Mann von scharfem Verstand und noch schärferer Zunge, nahm das Kreuz weniger aus religiöser Inbrunst denn aus politischem Kalkül. Sein Rivale Richard Löwenherz von England hingegen war wie geschaffen für dieses Unternehmen. Ein Krieger von legendärem Mut und ebenso legendärer Grausamkeit. Die Beziehung zwischen den beiden Königen war giftig. Einst Freunde und Verbündete gegen Richards eigenen Vater, Heinrich II., waren sie nun erbitterte Rivalen. Ihre gemeinsame Überfahrt nach Sizilien im Sommer 1190 glich eher einem bewaffneten Waffenstillstand als einer heiligen Pilgerfahrt. In Messina explodierte der Konflikt. Richard, unbeherrscht wie immer, stürmte die Stadt, nachdem es zu Zusammenstößen zwischen englischen Soldaten und sizilianischen Bürgern gekommen war. Seine Männer plünderten und brandschatzten, während Philipp entsetzt zusah, wie sein Verbündeter die christliche Bevölkerung Siziliens behandelte, wie türkische Ungläubige. Der Winter 1990-91 verstrich in gegenseitigen Vorwürfen und diplomatischen Scharmützeln. Als im Frühjahr endlich die Weiterfahrt anstand, zeigten sich bereits die Risse in der Allianz. Philipp segelte direkt nach Akkon, während Richard einen Umweg über Zypern nahm. Offiziell wegen schlechten Wetters, in Wahrheit wohl, um sich ein eigenes Königreich zu erobern. Die Eroberung Zyperns durch Richard war ein Nebenschauplatz von dramatischer Bedeutung. Der byzantinische Usurpator Isaak Komnenos hatte den Fehler begangen, Richards Braut Berengaria von Navarra zu beleidigen. Richards Vergeltung war swift und brutal. Binnen weniger Wochen war die ganze Insel in englischer Hand. Ein Königreich, das 3 Jahrhunderte überdauern sollte. Als Richard schließlich im Juni 1191 vor Akkon erschien, hatte die Belagerung bereits 2 Jahre gedauert. Die Stadt, von Saladin persönlich verteidigt, war zu einem Symbol des christlich-muslimischen Kampfes geworden. Pilger aus ganz Europa hatten sich vor ihren Mauern versammelt, während drinnen muslimische Garnisonen einen verzweifelten Widerstand leisteten. Richards Ankunft veränderte alles. Seine Belagerungsmaschinen, die modernsten ihrer Zeit, begannen die Mauern Akkons systematisch zu zerstören. Seine englischen Langbogenschützen dezimierten die Verteidiger, während seine Ingenieure Minen unter die Befestigungen trieben. Am 12. Juli 1191 kapitulierte die Stadt, doch der Triumph wurde von Zwietracht überschattet. Philipp Augustus, krank und demoralisiert, verließ das Heilige Land bereits im August und überließ Richard das Feld. Der englische König stand nun allein Saladin gegenüber, 2 Krieger von legendärem Ruf, die einander respektierten, auch wenn sie sich als Feinde gegenüberstanden. Die folgenden Monate brachten eine Serie von Schlachten und Verhandlungen, die in die Annalen der Ritterlichkeit eingehen sollten. Bei Arsuf schlug Richard die Armee Saladins vernichtend, doch Jerusalem blieb unerreichbar. 2-mal marschierte der Löwenherz bis auf wenige Kilometer an die heilige Stadt heran, doch 2-mal musste er umkehren, zu schwach, um eine Belagerung zu erzwingen, zu klug, um sein Heer zu opfern. Der Friede von Ramla im September 1992 besiegelte das Ende des Dritten Kreuzzugs. Jerusalem blieb muslimisch, doch christliche Pilger erhielten freien Zugang zu den heiligen Städten. Es war ein Kompromiss, der niemanden zufriedenstellte, aber beide Seiten vor weiterem Blutvergießen bewahrte. Verrat in Konstantinopel. Der Beginn des 9. Jahrhunderts brachte eine Generation von Kreuzfahrern hervor, deren Motivationen sich fundamental von der religiösen Inbrunst ihrer Väter unterschieden. Als der junge Papst Innozenz III. Zu einem neuen heiligen Krieg aufrief, antworteten vornehmlich französische Barone, in deren Herzen Abenteuerlust und Habgier ebenso stark brannten wie der Glaube. Auf einem Turnier in der Champagne entfaltete sich eine Szene, die symbolisch für den ganzen Feldzug werden sollte. Graf Theobald von Champagne, ein Mann von magnetischem Charisma, erhob sich vor der versammelten Blüte der französischen Ritterschaft und verkündete seine Absicht, das Kreuz zu nehmen. Seine Worte entflammten die Herzen junger Adliger wie Zunder, Baldwin von Flandern, Ludwig von Blois, Simon von Montfort, Namen, die bald in ganz Europa widerhallen sollten. Doch bereits die frühen Planungen offenbarten eine verhängnisvolle Wendung. Statt den bewährten Landweg zu wählen, entschieden die Anführer, ihre gesamte Expedition auf dem Seeweg durchzuführen. Diese fatale Entscheidung führte sie geradewegs in die Arme der venezianischen Kaufleute, deren Geschäftssinn selbst den raffiniertesten Diplomaten Europas überlegen war. Enrico Dandolo, der Doge von Venedig, war bereits über 90 Jahre alt und praktisch blind, doch sein Verstand schnitt schärfer als die besten Klingen der Waffenschmiede. Können Sie sich diesen außergewöhnlichen Mann vorstellen? Vom Alter gebeugt, aber mit einer Ausstrahlung, die selbst die stolzesten Barone zum Schweigen brachte? Seine schwache Stimme trug die Autorität von Jahrzehnten politischer Intrigen, während seine milchigen Augen eine Intelligenz verbargen, die ihresgleichen suchte. Die Verhandlungen in seinem prächtigen Palast am Markusplatz glichen einem Schachspiel zwischen Großmeistern und Anfängern. Dandolo bot den Kreuzfahrern eine Flotte, die Zehntausende von Männern und Tausende von Pferden transportieren konnte, für eine astronomische Summe in Silber. Die französischen Barone, geblendet von der Aussicht auf eine komfortable Seereise, stimmten zu, ohne die Konsequenzen zu durchdenken. Als sich die Kreuzfahrer 12.002 in Venedig versammelten, offenbarte sich das ganze Ausmaß ihrer Fehlkalkulation. Die erwarteten Heerscharen waren ausgeblieben. Viele hatten alternative Routen gewählt oder waren ganz zu Hause geblieben. Die verbliebenen Kreuzfahrer konnten nur einen Bruchteil der vereinbarten Summe aufbringen, was Dandolo den perfekten Vorwand lieferte, um seine eigenen Pläne zu verfolgen. Der alte Doge präsentierte eine Lösung, die wie ein Geschenk des Himmels klang. Die Venezianer würden die Schulden erlassen, wenn die Kreuzfahrer ihnen bei der Rückeroberung der dalmatischen Stadt Zara helfen würden. Dass Zara eine christliche Stadt unter ungarischem Schutz war, schien in der verzweifelten Lage der Kreuzfahrer bedeutungslos. Die Belagerung von Zara war ein düsterer Vorgeschmack auf das Kommende. Christliche Krieger belagerten eine christliche Stadt, während in Rom der Papst vor Wut tobte und die gesamte Expedition exkommunizierte. Doch es war zu spät. Die Kreuzfahrer waren bereits zu tief in venezianische Netze verstrickt, um noch umkehren zu können. Der folgende Winter brachte eine weitere verhängnisvolle Wendung. Alexios Angelos, ein entmachteter byzantinischer Prinz, erschien im Lager der Kreuzfahrer mit einem Angebot, das zu verlockend schien, um wahr zu sein. Gegen ihre Hilfe bei seiner Wiedereinsetzung versprach er unermessliche Summen in Gold und Silber, 10.000 byzantinische Soldaten für den Kreuzzug und die Wiedervereinigung der griechischen mit der römischen Kirche. Die Debatte im Kreuzfahrerlager tobte tagelang. Mönche warnten eindringlich: Wir haben das Kreuz genommen, um das Heilige Land zu befreien, nicht um in die Intrigen von Byzanz verstrickt zu werden. Doch die weltlichen Anführer sahen in dem Angebot die Lösung all ihrer finanziellen Nöte. Als die venezianisch-französische Flotte 12.303 vor Konstantinopel erschien, bot sich ein atemberaubendes Schauspiel. Die größte Stadt der damaligen Welt erhob sich majestätisch über dem goldenen Horn. Ihre Kuppeln und Türme glitzerten in der Sonne, während die purpurnen Banner des Kaisers stolz von den Mauern wehten. Für die meisten Kreuzfahrer war dies wie ein Blick ins irdische Paradies. Die erste Belagerung verlief überraschend erfolgreich. Kaiser Alexios III., ein schwacher Herrscher ohne militärisches Talent, floh aus der Stadt und der junge Prinz wurde tatsächlich gekrönt. Doch bald entdeckte er, dass seine großspurigen Versprechen unmöglich zu erfüllen waren. Die Schatzkammer war leer. Die Bevölkerung weigerte sich zu zahlen und die Kirchenunion stieß auf erbitterten Widerstand. Die Spannungen eskalierten mit jedem Tag. Der junge Kaiser, gefangen zwischen den Forderungen seiner westlichen Verbündeten und dem Hass seiner Untertanen wurde schließlich in einem Palastputsch ermordet. Sein Nachfolger weigerte sich kategorisch, irgendwelche Vereinbarungen zu ehren. Was dann im April 12.004 folgte, war einer der schwärzesten Momente in der Geschichte des Christentums. Venezianische Seeleute und französische Ritter stürmten die Mauern Konstantinopels. Die Plünderung dauerte 3 Tage und Nächte. Ein Inferno aus Gier und Zerstörung, das die Jahrhunderte alte Hauptstadt der Ostkirche in Schutt und Asche legte. Augenzeugen hinterließen erschütternde Berichte. Kirchen wurden geschändet, Paläste geplündert, unschätzbare Kunstwerke zerstört oder als Beute nach Westen verschleppt. Die Hagia Sophia, fast 1000 Jahre lang das spirituelle Zentrum der Ostkirche, wurde von betrunkenen Soldaten entweiht, die heilige Gefäße als Trinkbecher benutzten. Als der Rauch sich verzog, war das 1000-jährige byzantinische Reich verschwunden. An seiner Stelle entstand ein künstliches lateinisches Kaiserreich, das keine 2 Generationen überdauern sollte. Der 4. Kreuzzug hatte sein ursprüngliches Ziel nie erreicht. Jerusalem blieb muslimisch, dafür aber die Einheit der Christenheit unwiderruflich zerstört. Die Venezianer fuhren mit ihren Schiffen voller Beute nach Hause, während die französischen Barone sich als Kaiser und Herzöge eines Phantomreiches niederließen. Nur wenige erkannten die Tragweite dessen, was geschehen war. Der Kreuzzugsgedanke hatte sich selbst verzehrt. Der Fall der letzten Festungen und das Erbe. Die letzten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts brachen über die Kreuzfahrerstaaten herein wie ein langsamer, aber unaufhaltsamer Todeskampf. Das einst stolze Königreich Jerusalem war auf einen schmalen Küstenstreifen zusammengeschrumpft, während im Süden eine neue Macht heranwuchs, die entschlossener und organisierter war als alle muslimischen Herrscher zuvor, die Mamluken Ägyptens. Sultan Baybars I., ein Kipchak-Türke von furchterregender Reputation, hatte bereits den Grundstein für das Ende gelegt. Dieser Mann, dessen Name allein Furcht in die Herzen der Franken pflanzte, war ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Seine Briefe an belagerte Festungen waren Meisterwerke der Einschüchterung, eloquent, höhnisch und voller detaillierter Beschreibungen dessen, was ihre Verteidiger erwartete. Nach Baybars Tod übernahm Kalawun die Führung, ein Sultan von ebenso großem militärischen Talent, aber subtilerer Methodik. Stellen Sie sich diesen bemerkenswerten Herrscher vor, einen Mann, der Diplomatie und Gewalt mit gleicher Meisterschaft handhabte, während seine Ingenieure die fortschrittlichsten Belagerungsmaschinen der damaligen Welt konstruierten. Die Mamlukenarmee war eine Kriegsmaschine von beispielloser Effizienz. Anders als die zerstrittenen Heere früherer muslimischer Dynastien, handelte es sich hier um eine professionelle Truppe, deren Soldaten von Kindheit an für den Krieg ausgebildet wurden. Ihre Reiterei war unübertroffen, ihre Bogenschützen tödlich präzise und ihre Belagerungstechnik hatte von den Mongolen gelernt, jenen furchtbaren Eroberern, die selbst die Mamluken respektierten. Eine nach der anderen fielen die Festungen der Kreuzfahrer. Krak des Chevaliers, die stolzeste Burg der Hospitaliter, kapitulierte nach einer Belagerung, die die Überlegenheit muslimischer Ingenieurskunst demonstrierte. Die gewaltigen Mauern, die 2 Jahrhunderte lang uneinnehmbar geschienen hatten, zerbrachen unter dem Ansturm von Steinschleudern, die Felsbrocken von der Größe von Mühlsteinen schleuderten. In Europa war das Interesse an den fernen Kreuzfahrerstaaten längst erloschen. Die großen Monarchien waren mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. England und Frankreich führten ihre endlosen Kriege. Das Heilige Römische Reich zerfiel in Kleinstaaterei. Und die Päpste stritten sich mit weltlichen Herrschern um die Vorherrschaft. Die Zeit der großen Kreuzzüge war vorbei und die verbliebenen Franken im Osten standen allein. Akkon, die letzte große Festung der Christen, war zu einem kosmopolitischen Handelszentrum geworden, das mehr einer italienischen Kaufmannsstadt glich als einer Kreuzfahrerbastion. In ihren Straßen hörte man venezianisch, genuesisch, pisanisch und französisch, während ihre Märkte mit Waren aus aller Welt gefüllt waren. Doch dieser Wohlstand konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt militärisch unhaltbar geworden war. Als Qalawuns Sohn Al-Ashraf Khalil im Frühjahr 1291 mit einer gewaltigen Armee vor Akkon erschien, war das Ende bereits abzusehen. Die muslimische Streitmacht war überwältigend, über 160.000 Mann, begleitet von einem Arsenal von Belagerungsmaschinen, die wie mechanische Monster aus den Chroniken wirkten. Die Katapulte trugen Namen wie der Zornige und der Siegreiche, als wären sie lebende Kreaturen des Krieges. Die Verteidigung Akkons war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Kaum 15.000 Kämpfer, Templer, Hospitaliter, ein paar französische Ritter und italienische Söldner standen einer Übermacht gegenüber, die ihre Zahl um das Zehnfache übertraf. Dennoch kämpften sie mit der Verzweiflung von Männern, die wussten, dass mehr als nur eine Stadt auf dem Spiel stand. Die Belagerung dauerte 6 Wochen und wurde zu einem Symbol für das Ende einer Ära. Tag und Nacht donnerten die muslimischen Geschütze gegen die Mauern, während christliche Verteidiger verzweifelte Ausfälle unternahmen. In den Straßen der Stadt herrschte Chaos. Flüchtlinge drängten sich an den Häfen, während Kaufleute ihre wertvollsten Güter auf die letzten Schiffe verluden. Der finale Sturm am 18. Mai war von erbarmungsloser Kürze. Als die Mauern unter dem unablässigen Bombardement endlich brachen, ergossen sich muslimische Krieger wie eine Flut in die Stadt. Der Großmeister der Templer, Guillaume de Beaujeu, fiel mit dem Schwert in der Hand, während um ihn herum das letzte Kapitel der Kreuzfahrerherrschaft geschrieben wurde. Die letzten Verteidiger verschanzten sich im massiven Templerturm, doch auch diese finale Bastion fiel nach wenigen Tagen. Mit dem Zusammenbruch des Turms verschwand nicht nur eine Festung, sondern eine ganze Zivilisation. Die einzigartige Kultur der Kreuzfahrerstaaten, die Ost und West, Islam und Christentum in einer nie wieder erreichten Synthese vereint hatte. Al-Ashraf Khalil ließ Akkon dem Erdboden gleichmachen. Wo einst prächtige Paläste und geschäftige Märkte gestanden hatten, blieb nur Schutt und Asche. Die anderen Küstenstädte, Tyrus, Sidon, Beirut, kapitulierten kampflos oder wurden ebenfalls zerstört. Nach 2 Jahrhunderten war die christliche Präsenz im Heiligen Land beendet. Doch das Erbe der Kreuzzüge lebte weiter. In den Archiven von Venedig und Genua lagerten Handelsverträge, die den Grundstein für den europäischen Fernhandel gelegt hatten. In den Kathedralen Frankreichs erzählten Glasfenster von fernen Schlachten, während in den Bibliotheken Übersetzungen arabischer Wissenschaftstexte das Wissen der Antike bewahrten. Die Kreuzzüge hatten Europa verändert. Nicht durch ihre militärischen Erfolge, sondern durch die Begegnung mit einer fremden, hochentwickelten Zivilisation. Der Horizont des Westens hatte sich für immer erweitert und der Samen für die späteren Entdeckungsreisen war gesät. Das Zeitalter der Kreuzzüge war zu Ende, doch seine Schatten sollten die Beziehungen zwischen Ost und West bis in die Gegenwart prägen.